DW Wissen.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Wir berichten heute von der Computermesse CeBIT, von Pflanzen, die auch Dürren überleben sollen, vom Umgang mit der Luftverschmutzung in Peking und von deutschen Autobahnbrücken. Die bröckeln nämlich. Die CeBIT in Hannover ist die größte Computermesse der Welt, wobei mit Computern schon lange nicht mehr der Desktop oder das Notebook allein gemeint sind. Es gibt viele Spielereien, es gibt Zukunftsvisionen. An diesem Freitag ist die CeBIT zu Ende gegangen und wer es nicht nach Hannover geschafft hat, für den fasst Zulfikar Erbani jetzt hier im Studio das Wichtigste zusammen. Und Zulfikar, du hast dich da auf Halle 16 konzentriert, Code N, wo sich alles um das Internet der Dinge handelte. Und ein ferngesteuerter Roboter war auch noch dabei.
Genau, das war RoboChop, ein sehr schöner Name, finde ich. Ein richtig lebendiges Zeichen vom Internet der Dinge. Also kurz gesagt, redet man davon jetzt, dass Menschen, wir sind schon ans Netz angeschlossen, jetzt bemühen sich Dinge ans Netz anzuschließen. Das gibt's schon, also man redet schon seit Jahren darüber. Man bemüht sich, das zu machen, um zum Beispiel Smart Cities zu bauen, Städte effizienter zu machen, umweltfreundlicher. Das klingt so groß oberbegriffmäßig. Aber das heißt, dass wenn Dinge, also jetzt Straßenlampen etc. ans Netz angeschlossen werden, dann können sie halt besser gesteuert werden und halt effizienter gesteuert werden. Und so war es halt bei RoboChop ein sehr schönes Ding. Man konnte das halt aus der Ferne steuern und Möbel schneiden lassen. Und das Schöne daran war, dass es wirklich von Menschen gesteuert war, weil man immer noch Angst hat, dass wir als Menschen vom Netz gesteuert werden. Aber in diesem Fall war es wirklich, dass wir Menschen das Netz sozusagen gesteuert haben.
Ist ja dann doch beruhigend, denn gerade die Medien, auch die Movies, die beunruhigen einen ja doch so ein bisschen. Man suggeriert uns, dass wir dann irgendwann mal vom Computer, von Robotern übernommen werden. Du hast sicherlich viele Leute finden können, die die Angst auch mit dir so ein bisschen geteilt haben, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, man geht zu Code N hin und das ist so wie, man ist in der Kirche, ne? Das ist also, alle glauben daran, dass es halt nur gut sein kann. Und das ist auch okay. Man muss auch mit Enthusiasmus an solchen Sachen herangehen. Clemens Weißer zum Beispiel von RoboChop, er sagte ganz klar, Menschen müssen im Zentrum stehen. Und das war sehr schön. Aber er hat gesagt,
du bist ja sicher, dass Clemens Weißer ein Mensch ist aus Fleisch und Blut.
Absolut. Ein vollherziger Deutscher oder Schweizer. Ich weiß, ich habe nicht so richtig nachgefragt, aber auf jeden Fall vom Namen her klingt es so. Der war voll der Meinung, ja, Menschen müssen im Zentrum stehen, aber wir müssen uns jetzt diese Sache halt ausgeben. Also wir müssen halt alles ans Netz anschließen. William Hutchison ist einer aus Kanada, ein Smart Cities Expert aus Toronto, sehr erfolgreich auf diesem Gebiet. Er war auch der gleichen Meinung, dass Menschen, die ganze Sache halt, die müssen dabei sein. Wir können halt Straßenlampen etc. halt effizienter machen durchs Netz. Aber man muss halt mit den Menschen reden, die müssen im Zentrum stehen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man halt das immer im Auge hält. Ich hatte auch aber mit Magnus Melander gesprochen. Das ist ein Internet der Dinge-Expert aus Schweden. Er sagte das, oder hat sogar zugegeben, fand ich, dass viele von uns halt wirklich sehr passiv mit dem Internet umgehen und unsere Rechte im Internet. Das heißt, es ging nicht nur um das Internet der Dinge, aber einfach allgemein, was wir halt zulassen auf unsere mobilen Geräten etc. Und wir sollten uns vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber er sagte auch, was sollen wir sonst tun? Das Leben ist so überbelastet zurzeit oder geworden, dass wir müssen uns klar entscheiden, wofür wir uns interessieren müssen und was wichtig ist. Was können wir weglassen? Wo müssen wir wirklich genauer hinschauen? Und auf diesem Thema auch Internet der Dinge war der Meinung, das ist jetzt einfach so, wie es sein muss.
Also bei Clemens Weißer bin ich mir nach wie vor nicht sicher, dass das ein echter Mensch ist. Wahrscheinlich ist er Roboter. Magnus Melander, wie du erzählt hast, da glaube ich das schon eher mit Fleisch und Blut, wenn er uns auf das Thema Datensicherheit im Netz hinweist. Das war sicher auch ein großes Thema.
Es war ein großes Thema, stimmt, aber so mehr im Hintergrund. Ein bisschen verschwiegen war das, weil man ist ja sehr bemüht, dieses Enthusiasmus für das Internet der Dinge halt weiterzutreiben. Magnus Melander hatte es erwähnt, er sagte, das sei irgendwie ein wichtigeres Thema als das Netz an sich. Das Netz besteht. Also das gibt's. Und wir sind schon lange dabei, Menschen und Dinge ans Netz anzuschließen. Aber da wird der nächste Krieg halt geführt um Datensicherheit. Das Problem für mich ist, dass man denkt sehr oft mit Wunder an das Internet der Dinge. Man denkt ja, mein Kühlschrank bestellt meine Milch für mich. Wie toll, das ist super. Mein Auto kann sich selbst fahren und soll alles halt besser für mich sein. Aber als ich dann halt mit Jens Redmer von Google redete, also ich fand das irgendwie ganz, ganz komisch. Plötzlich hatte er auch von Straßenlampen gesprochen, die massenhaft Daten sammeln etc. Und ich fühlte mich so, als wäre ich wirklich in einem Roman von Dave Eggers gelandet sei, dieses Roman The Circle, wo es wirklich darum geht, Silicon Valley so zu beschreiben, wie George Orwell 1984 beschrieben hatte, dass man schon ein bisschen so ein negatives Licht, dann er sagte, so, der Jens Redmer sagte, ja, das ist ein bisschen pessimistisch, das Buch, ne? Aber dann haben wir drüber gelacht und es war alles wieder gut.
Aber so ein bisschen Sorge müssen wir uns doch machen. Zulfika, was war dein persönliches Highlight auf dieser CeBIT? Was hättest du dir am liebsten mit nach Hause genommen?
RoboJob. Ganz klar, ganz klar. Ich fand das super. Die haben wirklich es geschafft mit einem interaktives Web-App. Die haben es ermöglicht, dass man halt, keine Ahnung, in Australien oder aus Japan halt diese Geräte, die in Halle 16 in Hannover standen, zu steuern und Möbel zu bauen aus Styropor, also richtig ein stabileres Art von Styropor und mit den witzigsten Designs. Also das war wirklich so, war genial und so schön, sich das anzuschauen. Die sind aber nur zu groß in meine Wohnung, finde ich.
Schade, aber daran kann man ja noch arbeiten. Ja, vielen genau. Dank, Zulfika Avani. Die Neuigkeiten, das Wichtigste von der CeBIT von ihm. Die Digitalisierung der Gesellschaft, sie schreitet also voran. Genauso übrigens wie die Verwüstung von Land voranschreitet. Scheinbar unaufhaltsam. Dürren zerstören die Pflanzen. Die Wüste kann sich immer mehr ausbreiten, kann immer mehr Land erobern. Und das bedeutet dann gerade in den ohnehin gebeutelten Regionen keine Ernte mehr, keine Nahrung. Was also tun? Es braucht Feldfrüchte, die auch mal längere Trockenperioden überleben und am Ende sogar trotzdem einen Ertrag bringen. Klingt schwierig, ist aber machbar. Fabian Schmidt hat sich bei Agrarforschern umgehört.
Kämpfen Landwirte mit Trockenheit, brauchen sie Ackerpflanzen, die gut mit Trockenstress klarkommen. Und die müssen erst einmal gezüchtet werden, sagt Professor Jens Leon, Agrarwissenschaftler an der Uni Bonn. Denn es gibt eigentlich genug Sorten, die gut mit Trockenheit klarkommen. Nur sind diese eben nicht immer sehr ertragreich.
Die ganzen Pflanzenarten, die haben also eine große Variation, nicht nur von den Kulturarten, sondern auch von den Vorläufern, von den Wildformen. Und es ist dann natürlich interessant, nach neuen Genotypen zu suchen, die besser mit diesen Stresssituationen, also Versalzung oder Dürre, umgehen können.
Also versuchen Leon und seine Forscherkollegen weltweit, eher hartgesottene Wildlinien mit hochertragreichen Kulturlinien zu kreuzen und damit neue Sorten zu züchten, die möglichst beides können. Eine Trockenperiode überstehen und am Ende doch auch Früchte liefern. Leon und seine Forscherkollegen in Bonn suchen dabei ganz gezielt nach den dafür wichtigen genetischen Mechanismen in den Pflanzen.
Wenn wir diese Mechanismen kennen, können wir jetzt mit Hilfe von sogenannten DNA-Markern, also es sind kleine DNA-Abschnitte, die wir sehr gut untersuchen können, können wir Beziehungen zwischen diesen Genregionen, die wir durch die DNA-Marker identifizieren können, und den Merkmalen der Ausprägung der Pflanze feststellen.
Haben die Forscher ihre Kandidaten identifiziert, geht es ans Werk.
Dann können wir auf ganz klassischem Wege Eltern identifizieren, die dann auf der einen Seite vielleicht eine Salztoleranz aufweisen und die mit anderen Eltern zu kreuzen, die vielleicht sehr viel besser an den Standort angepasst sind, die auch eine hohe Qualität haben, die auch ein hohes Ertragsniveau haben.
In der Praxis ist das allerdings ziemliche Fleißarbeit, sagt sein Bonner Forscherkollege Heiner Goldbach. Nicht immer weiß man, was dazu führt, dass eine Pflanzenlinie sich gut, die andere dagegen schlecht entwickelt.
Gerade die Bodenheterogenitäten sind eigentlich ein wesentliches Hindernis bei der Züchtung. Denn wenn ein Züchter 10.000 Linien anbaut und meinte, sein Acker sei homogen. Er ist es in der Regel nicht, selbst wenn er noch so eben und homogen aussieht. Es gibt deutliche Unterschiede. Und dadurch kann es durchaus sein, dass er sagt, die eine Sorte sieht besser aus oder die eine Linie sieht besser aus. Und dabei liegt es nur an unterschiedlichen Bodeneigenschaften.
Daher versuchen die Forscher, so viele Erkenntnisse wie möglich in ihre Züchtungen hineinzubringen. Das Auge allein hilft dabei nicht mehr.
Sensoren eigentlich sollen dazu nun verhelfen, dass diese Beobachtungen, die der Züchter auch macht, objektiver werden. Wir wollen auch, dass wir mit den Sensoren letztendlich Eigenschaften beobachten können, die der Züchter mit bloßem Auge einfach nicht erfassen kann. Zum Beispiel Prozesse, die in der Photosynthese stattfinden.
Das geht über den Chlorophyllgehalt der Blätter. Auch einen möglichen Schädlingsbefall der Pflanze oder die Zusammensetzung des Bodens können Sensoren erkennen. Am Ende muss sich allerdings jede Zuchtlinie immer im wirklichen Leben beweisen, im harten Einsatz auf dem Feld. Erst dann kann sich zeigen, ob sie wirklich mit Trockenheit oder anderen Widrigkeiten gut klarkommt und damit den Menschen ermöglicht, ihre Landwirtschaft auch nach Dürren noch weiterzuführen.
In China gibt es dieses Problem mit der Desertifikation, mit der Verwüstung. Die Wüste Gobi ist schon jetzt die sechstgrößte der Welt. Und selbst in Peking spüren sie die Auswirkungen, wenn Stürme den Sand bis in die Hauptstadt tragen. Dabei ist die Luft dort ja sowieso schon so schmutzig, 6-mal mehr Feinstaub zum Beispiel, als bei uns als unbedenklich gilt. Aber vielleicht tut sich ja bald was in China. Die Fernsehdokumentation Under the Dome hat mit erschreckenden Bildern zur Luftverschmutzung das Umweltbewusstsein der Chinesen wachgerüttelt. Mehr von Lisa Du.
Wer in Chinas Hauptstadt Peking das Fenster öffnet, riskiert seine Gesundheit. Denn von draußen strömt keine frische Luft herein, sondern vor allem Smog. Ein Tag Atmen in Peking entspricht ca. 20 Zigaretten. So sieht die Airpocalypse aus. Sie kostet jedes Jahr 350.000 bis 500.000 Chinesen das Leben. Zum ersten Mal hat nun eine TV-Dokumentation öffentlich die dramatische Luftverschmutzung in China hinterfragt und die Regierung kritisiert. Innerhalb einer Woche schauten 200 Millionen Chinesen Under the Dome. Die Journalistin Chai Jing erzählt darin vom Schicksal ihrer Tochter, die bereits mit einem Tumor auf die Welt kam und heute fast nie die Wohnung verlassen darf. Der Grund? Die schadstoffbelastete Luft in Peking. Selbst Chinas Umweltminister Chen Jining lobte die Dokumentation. Fast schien es wieder Aufbruch in ein neues, grüneres China. Vor der Veröffentlichung von Under the Dome hätten sich die Menschen hilflos gefühlt, sagt Journalistin Yan Shi aus Shanghai.
Aber als das Video veröffentlicht wurde, fingen die Menschen an zu diskutieren. Was können wir tun, um das Problem zu lösen? Viele machten die Regierung verantwortlich. Ich glaube, es war das erste Mal, dass so viele Menschen über die Luftverschmutzung in China redeten.
Doch dann das. Nur knapp 2 Wochen nach ihrer Veröffentlichung ist die Dokumentation zensiert worden. In China kann sie nicht mehr im Internet abgerufen werden. Das ändere nichts an der Wirkung des Films, sagt Journalistin Shi.
Es ist eine Schande, dass die Dokumentation einfach gelöscht wurde. Aber das Umweltbewusstsein der Menschen hier wächst immer mehr. Sie wollen die Situation unbedingt verändern.
Für das wachsende Umweltbewusstsein der chinesischen Bevölkerung gibt es wissenschaftliche Belege. 80% der befragten Chinesen stimmten bereits im Jahr 2010 der Aussage zu, dass der Schutz der Umwelt Vorrang hat, selbst wenn dies zu einem geringeren Wirtschaftswachstum und dem Verlust von Jobs führt. Auch neuere Untersuchungen zeigen, dass sich dieser Trend verstärkt. Doch führt das in einem diktatorisch organisierten Staat zu Veränderungen in der Umweltpolitik? Greenpeace-Aktivist Li Shuo ist sich nicht sicher.
There are certain things that you can do in Europe.
Es gibt bestimmte Dinge, die man in Europa machen kann, in China aber auf gar keinen Fall. Es gibt hier keine direkte Verbindung des politischen Systems mit der öffentlichen Meinung. Selbst wenn die öffentliche Meinung stark ist, wird das zur Veränderung in der Politik führen? Das ist die wahrscheinlich schwierigste Aufgabe, die wir in Zukunft meistern müssen.
Auch die chinesische Regierung hat nicht erst mit der Veröffentlichung von Under the Dome verstanden, dass sich etwas tut in der chinesischen Bevölkerung. Schon 2013 erließ sie den Luftverschmutzungsaktionsplan. In den pumpt die Regierung insgesamt unvorstellbare 257 Milliarden Euro. Zu wenig für Greenpeace-Aktivist Shuo.
Indeed, we are seeing some progressive efforts.
Wir sehen durchaus Fortschritte in einigen Bereichen, aber mein persönliches Bedenken ist, dass der Wandel bisher linear verlaufen ist. Was wir brauchen, ist aber ein nichtlinearer Durchbruch, um unsere Umwelt zu schützen. Wie können wir das schaffen? Das ist die Frage.
Diese Frage kann auch Under the Dome nicht beantworten. Doch die Dokumentation hat viel bewegt. Sie hat die chinesische Bevölkerung wachgerüttelt. Auch Journalistin Xi spürt die Veränderung ihrer eigenen Wahrnehmung.
Die Dokumentation hat mich sehr berührt. Erst als ich Under the Dome sah, habe ich begriffen, dass wir als Individuen etwas bewirken können. Du machst den Unterschied.
Lisa Doom über die Reaktionen auf Under the Dome, die Fernsehdoku, die den Chinesen zeigen wollte, wie es um die Luft in ihrer Hauptstadt bestellt ist. Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
El Niño ist zurück. Das meldet die US-Klimabehörde. Aber das Klimaphänomen, das für extreme Wetterphänomene wie Dürren oder sintflutartige Regenfälle verantwortlich gemacht wird, hat auch etwas Gutes. Forscher der Columbia University in New York gehen nämlich davon aus, dass dank El Niño die Tornadosaison im Frühjahr in den USA vergleichsweise ruhig verlaufen wird. Denn als Ursache für die gefürchteten Wirbelstürme gilt nicht El Niño, sondern das als Gegenstück bekannte La Niña. Während El Niño die herrschenden Klimaverhältnisse umkehrt, verstärkt La Niña, das sich mit El Niño abwechselt, die für eine Region typischen meteorologischen Bedingungen. Hurrikane in den USA werden deshalb durch sie erst so richtig schlimm. In diesem Jahr und in den kommenden wohl also nicht. Viele Wildschweine in Bayern sind radioaktiv belastet, auch fast 30 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Das berichtet das Bayerische Umweltministerium. Ein Gebiet im Osten Bayerns wurde 1986 besonders stark von der Tschernobyl-Wolke getroffen und genau hier lagen etliche Fleischproben der Wildschweine über dem zulässigen Grenzwert, teilweise um das Zehnfache. Ist dieser Wert überschritten, darf das Fleisch nicht in den Handel gelangen, was auch bisher offenbar nicht geschehen ist. Die Grünen fordern trotzdem eine generelle Pflicht, die Strahlenbelastung der Tiere zu messen. Der Deutsche isst durchschnittlich 600 Gramm Wildschweinfleisch pro Jahr. In Frankreich sind mehrere Frauen mit Brustimplantaten an einer seltenen Krebsart erkrankt. Seit 2011 seien 18 Patientinnen mit Implantaten von solchen anaplastisch großzelligen Lymphomen betroffen, berichtet die französische Gesundheitsministerin. Eine Patientin ist gestorben. Nach Angaben der Ministerin gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Krankheit und den Brustimplantaten. Frauen mit Implantaten wird aber nicht empfohlen, sie entfernen zu lassen. Weltweit gäbe es bereits 173 Fälle, berichtet die Zeitung Le Parisien. Es gäbe aber keinen einzigen Fall bei Frauen, die kein Brustimplantat haben.
Deutsche Klischees. Fleißig, korrekt, kühl, tolle Technik, schnelle Autos und, ja, vor allem schnelle Autobahnen. Freie Fahrt für freie Bürger, ein perfekt ausgebautes Netz. Suchen Sie sich selbst raus, was davon Sie glauben wollen. Fakt ist offenbar, dass die deutsche Technik doch nicht ganz so toll ist, die Planung und auch nicht die Autobahnen. Denn die Brücken hierzulande, die leiden unter dem Verkehr und sind zum Teil gar nicht mehr sicher. Und das führt wiederum zu zusätzlichen Staus. Und damit musste unser US-amerikanischer Kollege Gabriel Borrod mit seinem Klischee aufräumen. Seine Reportage von der Autobahn in seiner Muttersprache, damit es authentischer ist, damit wir uns reinversetzen können, wie ein Amerikaner diese deutschen Baustellen erlebt. Aber ich denke, es ist für alle verständlich.
WDR 2 Verkehrsservice.
Gut was los auf den Straßen. Hier sind Staus und stockender Verkehr ab 3 Kilometer Länge.
For all drivers in Germany, the radio is at your service. At the end of every news broadcast, at the top and bottom of the hour, there is a thorough Stauschau. Literally, a look into the traffic jams on the roads in your area to warn you what routes not to take. At the A40 Autobahn Bridge at the moment, the radio is a harbinger of seemingly never-ending bad news.
Oh, here comes the traffic report.
A40 Fendo Richtung Essen zwischen Mörs-Zentrum und Duisburg-Häfen, Baustelle 4 Kilometer Stau, da ist nur ein Fahrstreifen frei. Und hier sagt unsere Echtzeitmessung, dass Sie eine halbe Stunde extra einplanen sollten. A42.
Okay, so that just means that we're gonna need another half hour for our journey.
This was the 11 o'clock Stau-Schau. Rush hour should have ended hours ago. And yet, a half hour of Stau just to get onto this bridge.
Oh, wait a minute. Oh, we're moving. And here we go. Okay.
We'll be back in a bit.
If you're not from Germany, like me, I'm an American, it can be a real bummer just how blocked up German autobahns can be. I was always taught that German roads are like, well, racetracks. Tom Hanks himself told me that you could always drive
without any speed limit in Germany.
Oh, on the Autobahn.
On the Autobahn. Yep. You can drive.
Really?
At government is off your back in Germany, and you can drive. The man says drive as fast as you want.
Is that right?
Off my back? Yeah, right, Tom. The state government here has shut down the A40 bridge. Only one lane is open for cars, and it's completely off limits for trucks. But that's for good reason. Back when the bridge was opened in 1971, the state was confident that 30,000 vehicles would go across per day, no more. Now it's up to 100,000 cars, and 11,000 of those are semi-trucks. The bridge is literally cracking apart, and serious welding work has to be done.
Standing directly underneath the A40 bridge across the Rhine, you can hear the cars rolling by, not the trucks, obviously. That would cost 150 euros for each driver. The welding work has not begun here, but it's clear what they have set out for themselves on what appears to be every single support beam, and we're talking about probably at least 300 that span the 800-meter-long bridge across the Rhine River. There are notes detailing exactly what has to be done on each individual beam. So it's going to be 6 weeks of intense work.
Das sind die Stellen, die von unseren Spezialisten genauestens untersucht worden sind.
If anyone knows what those notes on the beams are all about, it's Michael Heinze, a structural engineer at the State Transport Ministry, who is in charge of bridges.
An dieser Stelle treten besonders hohe Belastungen auf und an der Stelle ist es.
These beams have borne the brunt of the force over the years, and they are where the stress cracks have been observed that led to the bridge closure. Now the cracks have to be welded back together.
The cracks in the A40 bridge were discovered during a routine check last year. Every bridge in this state undergoes at least one check per year. It's not exactly riveting work, but it can help prevent disasters, like the one that visited the I-35 bridge in Minneapolis, Minnesota, in the United States, in 2007.
421, 410 ETEC, number one, fire and police, the bridge collapse.
Breaking news right now, we've just heard about a bridge collapse.
Iron Bridge is in the water, 35W bridge is in the water.
Almost 8 years on, the American public is still fascinated by the catastrophe. Michael Heinze says he and the thousands of people who work with the transport ministry are proud that there has never been a similar bridge catastrophe here.
There are 10,000 bridges in this state alone, and very many of them were built around the same time in post-war Germany. Ever since the bombardments, we've never had a disaster, and that's because of the rigorous controls.
But what are the costs of those controls? Well, in a word, traffic. Because when a bridge like the A40 gets closed, there is going to be a lot of it. And like Heinze says, the problem won't go away anytime soon. The A40 bridge will be closed for the next 6 weeks, till the welding is done. But eventually, it will have to be rebuilt. And that will take 10 years. For all the drivers who have to go across this bridge every day, I know what that feels like.
Maybe tune in next week for an update. I might be on the other side of the bridge by then. Until then, over and out. Gabriel Borud, Duisburg, right in front of a big, fat, yellow bridge. DW.
A52, Mönchengladbach Richtung Düsseldorf, zwischen dem Kreuz
Neapel. Gabriel Borrod und seine Verwunderung, sein Unmut über deutsche Autobahnen und vor allem das Brückenproblem. Und glauben Sie mir, Gabriel hat nicht übertrieben. Das war's mit diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Mehr gerne auf dw.de/wissenschaft oder folgen Sie uns auf Twitter. Ich bin Tobias Ullmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.